Ja, liebe Gemeinde, das ist eine wichtige Frage gewesen, die der Philippus da dem Kämmerer gestellt hat in der Geschichte, die wir gerade gehört haben. Der steigt zudem auf den Wagen und sieht, dass er eine Schriftrolle in der Hand hat, eine Jesaja-Rolle, eine Buchrolle aus einem Teil aus dem Jesaja-Buch und fragt ihn als allererstes: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Und der Kämmerer kommt aus dem Ausland und er kennt das alles nicht und er liest ein Abschnitt, wo es um ein Lamm geht, das zur Schlachtbank geführt wird, und natürlich versteht er es nicht. Er kann es gar nicht verstehen. Vielleicht geht es uns manchmal ja ganz ähnlich. Verstehen wir eigentlich, was wir da lesen? Verstehen Sie, was Sie da in der Hand haben, wenn Sie die Bibel in die Hand nehmen? Verstehen wir, was wir da für einen Schatz in der Hand haben? Ist uns das eigentlich klar? Und wenn wir mal reinlesen, begreifen wir es dann auch, was uns darin gesagt ist? Es gab einen, für den hat diese Frage ganz genauso gepasst. Verstehst du eigentlich, was du da liest? Und wahrscheinlich hätte er genau wie der Kämmerer geantwortet: Nee, ich verstehe es nicht. Wie soll ich es denn verstehen? Ich brauche jemanden, der mir hilft, es zu verstehen. Martin Luther, der hat manchmal auch Dinge nicht verstanden in der Bibel, obwohl er sich ganz intensiv damit beschäftigt hat. Zu ihm ist kein Philippus gekommen, aber auch ihm ist geschenkt worden, dass er das verstehen hat dürfen. Wir gucken jetzt mal ein bisschen. Wir sehen jetzt hier gleich Martin Luther. Du darfst mal nach vorne kommen, Martin Luther. Darfst dich schon mal in Schale werfen. Das ist Martin Luther. Martin Luther ist noch recht jung. Sieht man ja. Er ist ein junger Mönch und er ist gerade auch zum Theologieprofessor berufen worden an der Universität in Wittenberg. Und dort wohnt er auch. Er wohnt im Schwarzen Kloster in Wittenberg. War damals noch nicht verheiratet und lebt allein in seiner Klosterzelle, wie man es als Mönch eben so macht. Und dort studiert er die Bibel. Das gehört dazu. Er muss ja Vorlesungen halten als Theologieprofessor. Er hat auch schon zwei Vorlesungen gehalten. Er hat mal eine zu den Psalmen gehalten und hat mal eine zum Galaterbrief gehalten. Und jetzt in diesem Jahr soll er eine zum Römerbrief halten. Und darauf bereitet er sich gerade vor. Und so sitzt er in seiner Studierstube, so sieht die aus, in Wittenberg und blättert in der Bibel, im Römerbrief. Er schlägt verschiedene Seiten auf, er vergleicht die Worte, aber irgendwas scheint er zu suchen. Er ist nicht so richtig, er blättert irgendwie und guckt so unverständlich. Oh, da kommt ja sein Sekretär. Sein Sekretär ist Georg Röhrer. Hören wir mal, was er zu sagen hat.
Hallo Bruder Martin, wie kommst du voran?
Oh Mann, gar nicht gut. Was sage ich nur den Schülern? Ich soll eine Vorlesung zum Römerbrief halten. Dabei verstehe ich selbst nicht, was Paulus da schreibt. Hier, schon fast ganz am Anfang, Vers 16. Non enim erepesco evangelium, virtus enim dei est. Ach so, für euch auf Deutsch, denn ich schäme mich das Evangelium nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Soweit begreife ich es ja noch, das Evangelium macht selig. Das sagt die Kirche auch. Durch das Evangelium werden wir selig.
Na, dann sag das doch auch so. Die Kirche sagt wie Paulus, das Evangelium macht selig.
Aber die Kirche sagt auch, dass man Ablässe kaufen soll. Dadurch wurden uns ein paar Strafen in der Ewigkeit erlassen. Das gibt es bei Paulus nirgends.
Ja, aber wenn der Papst das so sagt, dann stimmt das auch.
Was mich aber noch mehr verwirrt, ist der nächste Vers, Vers 17. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Verstehe ich nicht. Das Evangelium zeigt uns die Gerechtigkeit, die von Gott gilt.
Das ist wieder einer seiner Phasen, wo er grübelt. Da stört man den Martin besser nicht.
Ich wusste doch, dass ich das schon nochmal an einer anderen Stelle ganz ähnlich gelesen habe, in Kapitel 3, Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werkes, allein durch den Glauben. Georg, das passt dazu 1, Vers 17 auch. Allein durch den Glauben kommt die Gerechtigkeit. Das heißt dann doch, Gott spricht uns Menschen gerecht, weil er uns liebt. Wir müssen uns nicht selbst Gerechtigkeit erarbeiten. Wir können das gar nicht.
Okay, das ist was Gutes, oder? Von Gott gerecht gesprochen.
Das ist etwas Sensationelles, Georg. Das verändert alles.
Wie jetzt? Warum das denn?
Wenn Gott uns gerecht spricht, aus Liebe, dann hängt es nicht an uns, dann ist es reine Gnade. Dann können wir uns auch nicht von den Sündenstrafen freikaufen.
Aber der Papst sagt doch.
Der Papst lügt. Gott ist viel gnädiger, als wir gedacht haben. Schau her. Da steht das auch. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er in seinen eingeborenen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glaubten, nicht verloren gehen, sondern auch das ewige Leben haben. Alle, die an Christus glauben, sind errettete, nicht die, die sich Ablässe gekauft haben. Da steht es schwarz auf weiß und alle können es lesen.
Naja, nicht alle. Also wer Latein kann, kann es lesen.
Richtig, richtig. Aber alle werden es lesen können. Das muss ich aufschreiben. Alle Menschen sollen das lesen können. Pass auf, Georg, der nächste Tag aller Heiligen, der große Feiertag, an dem alle in die Kirche kommen.
Ja, am 1. November, so wie jedes Jahr.
Da werde ich an die Kirchentür einen Zettel hängen, sodass ihn alle sehen, und darauf schreibe ich mal, was diese Erkenntnisse der Gnade Gottes für diesen Schmuh mit dem Ablasshandel bedeutete. Ich werde das sauber begründen, dann soll die schlauen Theologen das mal besprechen.
Und so tut er es dann auch. Für Martin Luther war das weit mehr als nur eine seiner typischen Grübelphasen. Das hat der Georg Röhrer zwar richtig gesagt, weil er das oft miterlebt hat, aber für Martin Luther war diese Erkenntnis viel mehr als nur als das, was ihm sonst so eingefallen ist. Es war für ihn eine Erkenntnis, die hat alles auf den Kopf gestellt, sein komplettes Leben. Vorher hat Martin Luther das Wort von der Gerechtigkeit Gottes gehasst. Luther sagte später selber, als er über diesen Moment schreibt in dieser Wittenberger Turmstube, da schreibt er selber, ich liebte nicht Gott, ja, ich hasste diesen gerechten Gott, der Sünder straft. Wenn nicht ausgesprochen, so doch in meinen Gedanken, mit ungeheurem Mürren war ich empört gegen Gott. Er hat es gehasst, das Wort vom gerechten Gott. Bis zu diesem einen Moment, wo er verstanden hat, dass Gott ein gerechter Gott ist, der nicht Gerechtigkeit fordert, sondern der Gerechtigkeit schenkt, der es möglich macht, der gerecht spricht, der schon lange gerecht gemacht hat, weil er uns in Christus gerecht gemacht hat. Diese Erkenntnis hat es gebraucht. Mit diesem einen Mal hat Luther verstanden, worum er jahrelang so gegrübelt hat und womit er so gekämpft hat. Es war ein richtiger Aha-Moment für ihn. Liebe Gemeinde, kennen Sie solche Momente auch von sich selber, wo Ihnen so ein Licht aufgeht? So wie wenn man im Comic so eine Glühbirne über einen malt, wo man auf einmal was versteht und wo man denkt, Mensch, wie konnte ich denn das nicht begreifen? Irgendwie war ich völlig daneben. Kennst du was? Man kann das erleben im Alltag, in Kleinigkeiten, dass man vielleicht in eine völlig falsche Richtung gedacht hat, aber dann mit einem Mal wird es einem klar, warum was so sein muss. Zum Beispiel, wenn sich ihr Sohn plötzlich ganz komisch verhält. Wenn man dann das Mädchen dazu kennenlernt, um das es geht, dann versteht man, warum er sich komisch verhält. Aha, das kann so ein Moment sein. Oder wenn man eine Sprache gelernt hat und auf einmal versteht man was, wenn andere so reden. Oder uns im Pfarramt ist neulich so gegangen, da hat der Computer einfach nicht mehr funktioniert. Und wir waren mit unserem Latein am Ende. Aber zum Glück haben wir jemanden fragen können und der hat uns das dann ein bisschen erklärt, sodass wir sagen konnten, ach, jetzt wissen wir, warum das nicht funktioniert hat. Es hat einen Aha-Moment gebraucht, eine Erkenntnis. Auf einmal haben wir die Zusammenhänge verstanden. Sowas gibt es im Alltag immer wieder, solche kleinen Aha-Momente, wo uns was klar wird. Und genau so ein Moment war das, den Martin Luther erlebt hat. Nur, dass es kein kleiner Moment war. Wenn man die Bibel liest, dann kann man solche Aha-Momente erleben. Auch wir. Da zeigt sich uns Gott plötzlich ganz unscheinbar. Auf einmal versteht man, dass irgendeine Ankündigung im Alten Testament mit einer Geschichte im Neuen Testament zusammenhängt und es geht einem eine ganz neue Welt auf. Das hat Martin Luther erleben dürfen in dieser Studierstube. Für Martin Luther war das, was dort passiert ist, nicht eine intellektuelle Glanzleistung von ihm. Es war auch kein Geistesblitz, sondern es war für ihn ein Geschenk Gottes. Gott hat ihm das geschenkt. Er schreibt später über diesen Moment, viele Jahre später, 1545, hat er diesen Moment so beschrieben: Da erbarmte sich Gott meiner. Tag und Nacht war ich in tiefe Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte von der Gerechtigkeit und dem Glauben sah. Ich fing an zu begreifen, dass dies der Sinn sei. Durch das Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, nämlich die, die uns geschenkt ist. Die der barmherzige Gott uns durch den Glauben geschenkt hat. Mit einem Mal lernt Martin Luther Gott ganz neu kennen. Das ist für ihn eine Gottesoffenbarung, was er da hat. Er versteht, dass Gott ein barmherziger Gott ist und eben kein strenger Richter, kein ungnädiger Richter. Und er sagt es dann auch so: Nun fühlte ich mich ganz und gar neu geboren. Und durch offene Tore trat ich in das Paradies selber ein. Da zeigte sich mir sogleich die ganze Schrift von einer anderen Seite. Luther hat ab diesem Moment die ganze Bibel anders gelesen. Er hat einen neuen Blick gekriegt. Diese eine Erkenntnis, dieser Aha-Moment hat alles verändert. Aus einem Blinden ist ein Sehender geworden. Für Luther war das wie ein Heilungswunder. Und liebe Gemeinde, das, was Martin Luther damals erlebt hat, das dürfen wir auch erleben. Das schenkt Gott auch, wenn wir in sein Wort schauen. Deshalb lesen wir heute noch in der Bibel, weil Gott sich uns darin zu erkennen gibt, weil er sich uns darin zeigt, weil er sich nicht versteckt. Selbst wenn man im Leben manchmal fragt, wo denn Gott eigentlich gerade ist. Im Bibellesen kann man ihn finden. Man kann ihn kennenlernen. Gott zeigt sich uns in diesem Buch, in den Psalmen, in den Gedanken der ersten Christen. Und auch wenn wir manchmal eine Weile darüber grübeln oder uns an mancher Stelle auch die Zähne ausbeißen, Gott will verstanden werden. Deshalb gibt es die Bibel, deshalb hat er sie uns geschenkt. Er will, dass wir ihn darin entdecken. Für den Martin Luther war das was Bedeutendes und deshalb hat er am Schluss ja auch gesagt, das sollen alle lesen können. Das soll man diskutieren unter den Gebildeten. Und deshalb hat er diese 95 Thesen formuliert und hat sie öffentlich gemacht. Das waren 95 Thesen, die waren nicht fertig zu Ende gedacht von einem Theologieprofessor. Das waren einfach mal Thesen, die er aufgestellt hat. Das sind zunächst mal Behauptungen, die aus seiner Erkenntnis rauskommen und die gern auch widerlegt werden dürfen. Martin Luther wollte auch gar nicht mehr, als dass man darüber diskutiert. Und dass man darüber diskutiert, deshalb hat er sie veröffentlicht. Er hat es clever gemacht. Am 1. November ist ja das Heiligenfest aller Heiligen. Da ging man schon damals in die Kirche. Und deshalb hat er am Tag zuvor die Thesen aufhängen lassen. Sein Sekretär Georg Röhrer, der hat später eine Notiz verfasst, die hat man vor ein paar Jahren gefunden, wo er schreibt, dass an diesem Tag, am 31. Oktober, an verschiedenen Kirchen in Wittenberg diese Thesen aufgehängt worden sind. Ob es Luther selber war, weiß man nicht, aber auf jeden Fall hängen sie da und wurden gelesen. Und wenn dann die Leute vorbeikommen, dann lesen sie diese Thesen und machen sich so ihre Gedanken.
Papa non poste remittire ulam culpa.
Was ist denn das?
Da hängt ein Zettel mit 95 Behauptungen. Er ist unterschrieben von Professor Martin Luther.
Wer auch immer das ist, ich kann es nicht lesen. Es ist lateinisch. Kann ja einer Latein?
Ich kann es. Nisi declarando e apportando remissiam adeo.
Nun rede doch Deutsch. Wir verstehen doch so nichts.
Da steht, der Papst kann nicht irgendeine Schuld erlassen. Er kann nur erklären und bestätigen, sie sei von Gott erlassen.
Echt? Na, der traut sich aber was, der Martin Luther.
Aber er könnte recht haben. Vielleicht steht in der Bibel ja wirklich, dass Gott die Sünden erlässt und nicht der Papst. Wir können uns ja von den Priestern erklären lassen, wie Gott ist, wenn wir doch nur verstehen würden, was in der Bibel steht.
Hört mal, was da steht, noch steht. Wenn der Papst von Sünden freisprechen könnte, warum verlangt er dann einen Ablass und schenkt es nicht allen umsonst? Oder das hier. Wer sagt, dass man durch einen Ablassbrief seine Sünden vergeben bekommt, der lügt. Jeder Christ, der seine Sünden bereut und auf Gottes Vergebung hofft, der empfängt sie auch ohne Ablassbrief. Man sollte lieber den Armen etwas geben, als den Ablassbrief zu kaufen.
Oh Mist, gestern habe ich erst 3 Gulden für einen Ablassbrief bezahlt und ich hätte die Erlösung umsonst kriegen können? So eine Verschwendung.
Das stimmt doch nicht, was der Luther sagt. Tetzel hat doch was ganz anderes erzählt. Nur der Papst und die Kirche können machen, dass wir selig werden.
Nein, das stimmt nicht. Luther hat gesagt, das kann allein Jesus Christus.
Hier steht auch, der höchste Schatz der Kirche ist die gute Botschaft des Herrn. Evangelium von Jesus Christus, denn er zeigt uns, dass Gott uns liebt, auch mit unseren Fehlern.
Also ich bin völlig verwirrt, aber eins weiß ich, wenn sich das rumspricht, kommt der Professor Luther ganz schön in Schwierigkeiten, das steht mal fest.
Ich find's trotzdem gut. Mal sehen, ob mir irgendein Priester erklären kann, warum ich Geld für etwas zahlen soll, was Gott auch so schenkt.
Man hat diskutiert, weil da auf einmal was an der Kirchentür hängt. Man hat diskutiert über die Dinge, die da sowieso schon immer an der Kirchentür gehängt sind, denn die Kirchentüren waren damals sowas wie das schwarze Brett. Oder vielleicht müsste man heute sagen, sowas wie die Kommentarspalte unterm Zeitungsartikel. In unserer Zeit, da kommentiert ja jeder gerne, was er meint. Da kann jeder öffentlich in Zeitungen oder im Internet seine Kommentare schreiben. Vielleicht schätzen wir heute gar nicht hoch genug, was es damals für eine Möglichkeit war, dass man auf einmal sowas diskutieren konnte, dass man sowas öffentlich sagen konnte, ja, dass man überhaupt eine eigene Meinung haben konnte. Heutzutage bilden wir uns ja eine Meinung zu allem und jedem. Wir können die Nachrichten gucken, wir kriegen da Informationen und sollen uns eine Meinung bilden. Wahrscheinlich haben Sie sich auch schon eine Meinung gebildet, wer zum Beispiel der bessere US-Präsident wird diese Woche. Oder ob die Maut für uns gut ist oder schlecht, ob Sie dafür oder dagegen sind. Welcher Fußballer wie viel verdienen darf und wo dann auch die Grenzen sein sollten oder sowas. Das alles gab es nicht schon immer, dass man sich eine Meinung bildet. Das war erst durch die Aufklärung bei uns, dass es so kam, dass jeder sich eine Meinung bilden darf. Vorher, da war das Diskutieren den Gelehrten vorbehalten. Einer kleinen Gruppe, die haben diskutiert. Die haben dann auch entschieden, was richtig und was falsch ist, was wichtig und was unwichtig ist. Und in religiösen Dingen, da war es sowieso klar. Das, was der Papst sagt, das gilt. Er ist die Lehrautorität. Und spätestens wenn er zu einem Thema was bekannt gegeben hat, dann war die Diskussion im Grunde beendet. Und jetzt kommt da so ein unbedeutender Theologieprofessor und fordert öffentlich zur Diskussion auf, mit kritischen Thesen. Die kommen nicht nur einfach aus seiner Kritik an der Kirche, sondern die kommen aus dieser Erkenntnis, aus diesem Aha-Moment, aus diesem Geschenk von Gott, dass Gott, wie er ihm dort begegnet ist, nicht zu dieser Ablasspraxis der Kirche passt. Und so kritisiert er die Kirche und die Kurfürsten dafür. Und die Menschen, zunächst mal sind es die Gelehrten, die sollen das verstehen, die sollen die Gnade verstehen. Die Einsicht, die Luther von Gott geschenkt bekommen hat, die sollen sie auch bekommen. Luther macht nichts anderes, als dass er weitergibt, was er begreifen hat dürfen, weil es ihm wichtig war. Er will, dass man drüber redet. Liebe Schwestern und Brüder, im Grunde dürfen wir das auch weitergeben, was uns wichtig geworden ist. Die Erkenntnis Gottes, drüber reden. Wer den gnädigen Gott finden durfte, der darf das bei uns weitergeben. Und in unserem Land darf man das sogar ganz frei tun, ohne dass man Angst haben muss. Das ist ein besonderes Privileg, was wir da haben. Die Frage ist, wie man das am geschicktesten macht. Für Akademiker ist es vielleicht richtig, Thesen zu formulieren, am besten noch in Latein und die aufzuhängen und zur Diskussion zu stellen. Aber bei Ihrem 5-jährigen Sohn wäre das wahrscheinlich nicht die richtige Methode, um über Gott ins Gespräch zu kommen. Dem 5-jährigen Sohn erzählt man vielleicht besser die Geschichten von Jesus und vom Volk Israel. Oder man schickt ihn in die Jungschar. Aber im Grunde passiert dort genau das Gleiche. Wir erzählen weiter von dem Gott, der uns begegnet ist. Bei der 13-jährigen Tochter wird es vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Da muss man vielleicht ein bisschen diskutieren. Da kann man aber auch Gnade erlebbar machen, indem man miteinander umgeht zum Beispiel. Oder man sucht gemeinsam Gott im Leben. Sucht Glaubensformen. Oder wie machen Sie das denn? Wie reden Sie mit Ihrem Ehepartner, mit Freunden, mit Ihren alten Eltern, mit Ihren Nachbarn über den gnädigen Gott? Dass wir überhaupt mit anderen über Gott reden können, über das, was er uns bedeutet, dass wir unsere Meinung über ihn ins Gespräch bringen können, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist schon das zweite Geschenk. Erst haben wir das Geschenk bekommen, dass wir ihn verstehen dürfen, und jetzt kriegen wir schon wieder ein Geschenk, dass wir darüber auch reden dürfen. Dafür haben wir nichts getan, aber wir dürfen das nutzen. Ich wünsche mir eigentlich für unsere Zeit, dass Religion und Glaube nicht so sehr ins Private verlagert wird. Heute hat man manchmal den Eindruck, Religion ist Privatsache geworden. Jeder soll doch privat glauben. Jeder soll doch auf seine Art und Weise glauben, dass wir es gern macht. Aber ich denke gar nicht, dass Religion Privatsache ist. Religion ist Sache für die Öffentlichkeit, für die Diskussion. Das heißt nicht, dass jeder das Gleiche glauben muss, aber dass man miteinander darüber spricht, weil es uns bereichert. Deshalb erzählen wir auch im Gottesdienst einander jeder von seinem Glauben. Wir sollten das Geschenk nicht so gering achten, über Gott und über den Glauben reden zu dürfen. Luther wollte genau das. Er wollte mit den Gelehrten diskutieren. Hat allerdings nur teilweise funktioniert. Er ist ein Jahr später nach Heidelberg eingeladen worden und hat dort diskutiert mit einem Vertreter vom Papst. Aber als er dann später vor den Papst vorgeladen worden ist, immerhin, also wegen seinen Thesen ist er persönlich vor den Kaiser vorgeladen worden. Das war schon was ganz Besonderes. Der wollte allerdings nicht so mit ihm drüber diskutieren und der Papst auch nicht. Da hat es nicht mehr so richtig funktioniert. Aber in Wittenberg hat man diskutiert. Seine Studenten haben diskutiert und die Menschen dort. Sie wollten den gnädigen Gott kennenlernen. Sie wollten befreit werden von den Pflichten. Und so kam es, dass Martin Luther ihnen eine Hilfestellung gegeben hat. Jetzt befinden wir uns wieder in einer Dachstube, diesmal auf der Wartburg. Die Wartburg ist eine große Burg und sie gehört einem Fürsten. Seine Familie und seine Bediensteten wohnen dort. Aber seit einiger Zeit hat diese Burg einen besonderen Gast, Martin Luther. Der ist bei Nacht und Nebel auf die Burg gebracht worden, sodass er von keinem gesehen wurde. Er nennt sich auch Junker Jörg und nur wenige Menschen wissen, dass er dort auf der Burg ist. Er ist auf der Flucht vor den kaiserlichen Truppen. Zu einem dieser Menschen, der von ihm weiß, gehört Mechthild, das ist die junge Bauernmagd, die den Auftrag hat, Martin Luther mit Essen und Trinken zu versorgen. Martin Luther darf nicht raus aus dieser Kammer, dass er nicht festgenommen wird, was er da wohl die gesamte Zeit macht. Aber sehen wir doch mal selber hin. Ich höre den Martin Luther schon schimpfen.
Oh Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Was nehme ich nur für ein Wort? Gnade heißt das eigentlich. Aber es ist nicht nur, dass einem etwas erspart wird. Da steckt auch etwas Liebendes mit drin. Wie soll ich das bloß ausdrücken?
Oh weh, heute hat unser Besucher ja mal wieder keine gute Laune. Ich soll ihm eigentlich nur Klosterkuchen und Wasser bringen, aber meistens isst er ja eh nichts. Ich habe gleich bemerkt, dass das jemand Besonderes sein muss, auch wenn er hier unter falschen Namen wohnt. Herr Lutt, Junker Jörg, hier Ihr Essen, Klosterkuchen und etwas Wasser.
Ich habe keinen Hunger. Vielen Dank, dem Mechthild, aber ich brauche das nicht.
Aber Sie müssen doch etwas essen. Sie arbeiten schon seit Tagen wie verrückt und schreiben und essen keinen Bissen. Das ist doch nicht gut. Was schreiben Sie denn?
Ich übersetze die Bibel ins Deutsche.
Aber warum denn das?
Verstehst du denn das hier? Pater noster qui es in caelis sanctificetur nomen tuum.
Ich verstehe kein Wort. Und wenn ich in den Gottesdienst gehe, sagt mir mein Priester, dass ich auch nicht verstehen muss. Hauptsache, ich gehe in den Gottesdienst und am Ende gebe ich Geld in die Opferbüchse, so sagt mein Priester. Dann vergibt Gott mir meine Schulden.
Mechthild, ich erzähle dir mal eine Geschichte. Ein Sohn ist von seinem Vater weggelaufen, hat das ganze Erbe verprasst. Als er bei den Schweinen im Stall landete, entschied er sich, zu seinem Vater zurückzukehren. Und der hat ihm verziehen, weil er ihn liebt. Es ist ja immer noch sein Kind, trotz seiner Fehler. So sagt es Jesus. Steht alles hier drin in der Bibel.
Das ist ja eine ermutigende Geschichte. Gibt es noch mehr solche Geschichten in der Bibel? Wie blöd, dass ich sie nicht selber lesen kann.
Und genau das ändern wir. Du lernst, wie man liest, und ich sorge dafür, dass du und ganz viele andere die Bibel in unserer Sprache lesen können. Dass jeder selbst die Geschichten entdecken kann und keiner auf die Gebildeten angewiesen ist.
Das hört sich gut an. Ich muss jetzt auf den Markt. Übersetzen Sie fröhlich weiter.
Die Bibel in der eigenen Sprache lesen können. Mensch, wir haben sich die Leute damals gewünscht. Wenn man das heute will, dann geht man in den Buchladen um die Ecke oder man lädt sich eine App runter. Damals ging das einfach nicht. Man konnte die Bibel nicht lesen. Es gab zwar einzelne Bibeltexte auf Deutsch schon vor Martin Luther, aber die waren sehr selten und sehr teuer und als Normalbürger konnte man sich das nicht leisten. Mit der Luther-Übersetzung und mit dem Buchdruck damals ist die Botschaft Gottes direkt in den Alltag der Menschen gekommen. Mitten hinein ins Leben. Hier hinein will Gott mit seinem Evangelium sprechen. Und wenn wir heute eine Bibel in der Hand haben, jeder von Ihnen hat wahrscheinlich eine daheim und hat sie vielleicht auch mal in der Hand, dann haben Sie da ein kleines Wunder in der Hand. Dann erinnert Sie Ihr Exemplar daran, was für ein Geschenk Gottes, und jetzt haben wir schon wieder ein Geschenk, was es für ein Geschenk Gottes es ist, dass wir die Bibel überhaupt in unserer Sprache lesen können. Gott will, dass wir ihn finden, dass wir ihn verstehen. Er will von uns verstanden werden. Er will, dass wir das nachlesen können, ganz ohne Studium, auch ohne Hebräisch lernen zu müssen und ohne Griechisch lernen zu müssen. Er schenkt sich uns selber. So wie er sich uns im Alten Testament, sich dem Volk Israel und den Propheten gezeigt hat. Und so wie er im Neuen Testament in Jesus Christus den Menschen begegnet ist, so begegnet er uns durch das Wort der Bibel. Die Geschichte Gottes geht weiter. Die Geschichte der Begegnungen. Gott schenkt uns sich selber in der Bibel. Und er schenkt sich uns im Gespräch, wenn wir darüber diskutieren. Und er schenkt sich uns durch ein Aha-Erlebnis im Alltag. Alle drei Geschenke Gottes, die er uns macht, verbindet eines. Sie zeigen uns, dass Gott entdeckt werden will und verstanden werden will. Und genau das wünsche ich uns. Amen.